Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine tonnenschwere Skulptur des irischen Künstlers Sean Scully steht seit einigen Tagen am Domplatz in Münster, vor dem Eingang des dortigen Museums für Kunst und Kultur. Für den Direktor des Museums, Hermann Arnhold, ist diese Skulptur zu dieser Zeit an diesem Ort ein Bekenntnis für Europa. Warum, das hören Sie gleich. Außerdem dekonstruieren wir einen Mythos. Die israelische Stadt Tel Aviv, so heißt es oft, ist eine Oase für Start-ups und Partytouristen, in der man den Nahostkonflikt wunderbar ignorieren kann. Aber stimmt das? Die Frage stellt eine Ausstellung, über die wir in dieser Sendung berichten. Und zu Wort kommen außerdem Künstler aus der Sahelzone. Sie sind in diesen Tagen zu Gast auf einem Festival in Berlin. All das bis 18 Uhr hier in Kultur heute mit Anne Seidel. Guten Abend. Die britische Premierministerin Theresa May tourt durch Europa und versucht, einen ungeordneten Brexit in letzter Minute zu verhindern. Morgen möchte sie auf dem EU-Gipfel in Brüssel um eine weitere Fristverlängerung bitten. Dafür hat sie heute in Berlin um Unterstützung geworben. Falls sich die Staats- und Regierungschefs der EU morgen nicht auf einen weiteren Aufschub einigen können, dann könnte Großbritannien schon am Freitag aus der EU austreten, eventuell dann ohne Vertrag. Auf dieses Szenario bereiten sich nicht nur Bürger, Politiker und Unternehmer seit Wochen vor, sondern auch die Museen. Das LWL, Museum für Kunst und Kultur in Münster zum Beispiel, das regelmäßig mit britischen Museen zusammenarbeitet. Anfang Mai eröffnet es eine Ausstellung mit Werken des Iren Sean Scully, für die Leihgaben aus Großbritannien erwartet werden. Den Direktor des Museums, Hermann Arnhold, habe ich vor der Sendung gefragt, wie sein Museum sich ganz konkret vorbereitet auf den möglichen Brexit.
Das Konkreteste, was wir unternommen haben, ist, dass wir eine große monumentale Stahlplastik von Sean Scully 5 Wochen vor Beginn der Ausstellung hier nach Münster geholt haben, in der Voraussicht damals noch, dass der Brexit viel eher kommen würde und wir sozusagen diese Skulptur noch vor dem Brexit im europäischen Binnenmarkt nach Münster holen wollten, um es damit leichter zu haben. Und da steht sie nun und ist natürlich schon auch für uns ein Bekenntnis für Europa. Damit ist natürlich impliziert die Befürchtung, die wir haben, das Ausleihen großer internationaler Kunstwerke. Wir sind sicherlich das NRW-Kunstmuseum mit den intensivsten Kontakten im Augenblick zu Großbritannien, mehrere Ausstellungen schon gemacht, dass das komplizierter wird. Es wird langwieriger, es wird teurer werden. Das Problem ist, es stehen große Fragen im Raum, die alle noch nicht beantwortet sind. Und wir können nur feststellen, dass unsere britischen Kollegen dem Ganzen natürlich mit 2 weinenden Augen zusehen und dass man könnte fast sagen, die engagiertesten Europäer sind, weil gerade die in der Voraussicht dessen, was da droht, natürlich weiterhin unglaublich engagiert sind, was internationale Kooperationen angeht.
Jetzt haben Sie das Beispiel dieser Skulptur von Sean Scully angesprochen. So Kunstwerke schon Wochen im Voraus nach Münster bringen zu lassen, das ist ja vermutlich auch ein zusätzlicher finanzieller Aufwand, oder? Denn Sie müssen die Kunstwerke dann ja über einen längeren Zeitraum versichern.
Das ist so. Das meinte ich damit. Es wird kostspieliger. Das haben wir in vergangenen Fällen auch schon gemacht. Wir haben hier Deutschland intern eine große Plastik von Henry Moore auf der anderen Seite des Museums stehen, von der Nationalgalerie in Berlin. Das haben wir gemacht 2 Wochen vor Beginn der Henry Moore-Ausstellung. Natürlich einfach auch, um dieses Thema, Münster ist ja die Stadt der Skulpturprojekte, hier im öffentlichen Raum zu platzieren. Aber so weit im Voraus haben wir in der Tat eigentlich noch nie so eine große Skulptur nach Münster geholt. Und wir sind natürlich froh, dass wir sie jetzt hier haben, weil ich schaue natürlich mit Bangen dahin, wenn sollte der ungeregelte Brexit kommen, was das dann konkret bedeutet, ne? Ob wir eventuell Ausstellungen verschieben müssen, die wir bisher im europäischen Binnenmarkt geplant haben, oder ob wir noch eine Gnadenfrist haben, diese Dinge dann auch durchziehen zu können. Das wissen wir alles nicht. Das ist so ein bisschen auf Nahsicht fahren, was wir hier im Augenblick machen.
Sie planen ja in diesem Jahr noch eine weitere Ausstellung mit vielen Werken, Leihgaben aus Großbritannien. Im November soll eine große William Turner-Ausstellung eröffnen, für die Sie ganze 80 Bilder aus London bekommen sollen. Heißt das also, dass auch diese Ausstellung eventuell noch in Gefahr geraten könnte?
Daran will ich überhaupt nicht denken. Ich muss das natürlich als Museumsdirektor tun, weil ich die Verantwortung auf deutscher Seite habe. Das ist seit über 20 Jahren die bedeutendste William-Turner-Ausstellung in Deutschland. Es ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis der Tate Britain, uns dieses Konvolut nach Münster auszuleihen. Und hinzu kommen zahlreiche Werke aus europäischen und amerikanischen Museen, also eine große Ausstellung, für uns die wichtigste Ausstellung in diesem Jahr. Natürlich, ich habe das heute Morgen hier im Team auch besprochen, stehen wir auf Hab 8, wenn es denn jetzt kommt, Alternativszenarien sehr schnell entwickeln zu müssen, sicherlich auch mit den Versicherungen, mit den Transportunternehmen, um wahrscheinlich die Vorlaufzeiten großzügiger zu planen. Die Ausstellung beginnt Anfang November. Eventuell müssen wir dann schon sehr, sehr viel früher anfangen. Das wissen wir alles im Augenblick noch nicht. Ich glaube, das wird von uns sehr viel Flexibilität erfordern. Ich bin mir aber sicher, dass die britischen Kollegen in London, dass die da sehr stark auf unserer Seite sind und natürlich genauso interessiert sind wie wir, dass es diese Projekte weiterhin geben wird.
Das heißt, für Sie wäre es eigentlich am praktischsten, wenn diese Entscheidung dann doch jetzt mal schnell gefällt wird und der Brexit vielleicht möglichst noch diese Woche vollzogen wird?
Es muss Klarheit geben. Also dieser Nebel, der da so eingekehrt hat und dass man es immer weiter verschiebt, ist natürlich auch es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit. Und für uns Kulturleute natürlich, ich denke, da ist Kunst natürlich auch politisch. Und das Statement, dass wir weiterhin mit den Kollegen in Großbritannien zusammenarbeiten, ist natürlich ein europäisches. Und da brauchen wir natürlich klare Bedingungen, wie wir damit umgehen können. Und ich hoffe, dass, wenn er denn kommt, ich hoffe ja insgeheim immer noch auf ein zweites Referendum, dass man dann im Grunde sich die Augen reibt und denkt, was ist eigentlich in diesem verlorenen Jahr alles passiert? Aber da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich hoffe, dass es im Kulturbereich, dass wir weiterhin diese große Öffnung haben und diese Transparenz, die ja sozusagen auch unseren Austausch in der Europäischen Union kennzeichnet.
Sie wollen diese Kooperation mit britischen Museen unbedingt fortsetzen, sagen Sie. Aber könnte das im Falle eines Brexits dann nicht auch deutlich schwieriger werden, zum Beispiel auch mit Blick auf die Finanzierung? Denn EU-Gelder könnten dann in Zukunft ja auch fehlen für diese Kooperation, oder?
Sie haben vollkommen recht. Aber da zähle ich einfach auch auf die Internationalität der Kunst. Das heißt, meine Fördererfahrung und die Drittmittelanteile bei großen Ausstellungen werden ja immer größer, sind die, dass es letztendlich da immer um die Wertigkeit der Projekte geht, um sozusagen die Alleinstellungsmerkmale, dass es so ein Projekt jetzt zum Beispiel wie Turner lange nicht mehr in Deutschland gegeben hat, dass wir neue Fragestellungen aufwerfen und dass wir uns dann, hoffe ich doch, auf Seiten der Politik so viel Verständnis einholen, dass wir uns um Theresa May hoffentlich nicht mehr scheren müssen.
Sie sind ja sicherlich auch im Austausch mit anderen deutschen Museen. Gibt es da auch Kuratoren, die sagen, ja, Leihgaben aus Großbritannien, das ist uns zurzeit viel zu unsicher. Da planen wir lieber Ausstellungen, die wir mit Bildern aus anderen Ländern bestücken können?
Es gibt eine sehr große Verunsicherung, aber es gibt, insofern bin ich froh über dieses Gespräch, auf der Kulturseite ein großes Bekennertum, dass Europa endlich auch mal an solchen Dingen im Bereich der Kultur diskutiert wird und nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, die natürlich wichtig für uns ist. Aber das ist, was die Beweglichkeit angeht, die Freiheit des Kulturaustausches und so weiter, wie immens wichtig dieser Bereich ist und wie viel zu selbstverständlich ist. Wir in den letzten 10, 20 Jahren genommen haben, natürlich auch mit einer Generation, die nie etwas anderes kennengelernt hat. Und darum gilt es zu kämpfen. Auch darum machen wir solche Ausstellungen und wir werden sie weitermachen. Und wir planen jetzt schon mit der Tate Britain eine Ausstellung im Jahr 2023. Und das zeigt ja im Grunde, dass wir uns im Augenblick, das ist so ein bisschen auch nicht der Mut der Verzweiflung, aber die Courage auch zeigen wollen, dass wir weitermachen wollen und dass wir uns nicht durch diese Verunsicherung einschüchtern lassen.
Kämpferische Töne, also aus Münster. Das war der Direktor des dortigen Museums für Kunst und Kultur, Hermann Arnhold, über den Brexit und die Folgen für die Museen. Die Bewohner von Tel Aviv pilgern in diesen Stunden in die Wahlbüros. In Israel wird heute ein neues Parlament gewählt. Und dem Klischee zufolge dürften sie von dort aus schnell nochmal zurück ins Büro sprinten, vermutlich in ein hippes Start-up-Unternehmen und dann nach Feierabend direkt weiter auf eine angesagte Party in einem angesagten Club. Tel Aviv gilt heute als moderne und tolerante Oase, in der es sich ganz prima leben lässt, obwohl in unmittelbarer Nachbarschaft der Nahostkonflikt ausgetragen wird. Doch dieses Bild von Tel Aviv ist zumindest in Teilen ein gemachtes Bild, das Ergebnis einer erfolgreichen Marketingkampagne der Stadt. Das zumindest legt eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Hohenems in Österreich nahe. Die Schau illustriert diese These unter anderem mit Fotografien des Frankfurter Künstlers Peter Löwy. Christian Gampert hat die Ausstellung gesehen.
Ausgangspunkt der Kuratoren ist das erfolgreiche City-Branding der gemeindeeigenen Werbeabteilung. In den 1970er Jahren war Tel Aviv vom Verfall bedroht, viele Familien verließen die Stadt. Eine Image-Kampagne der Stadtverwaltung erfand dann ab den 1980er Jahren die weiße Stadt. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die eigenen Bewohner. Die nach dem internationalen Stil errichteten Bauhausgebäude der 1930er und 40er Jahre, und das sind immerhin rund 4000, wurden wenigstens teilweise renoviert und manchmal auch halblegal aufgestockt. Und man erweiterte die Ladenöffnungszeiten auf 24 Stunden und nannte sich fortan Nonstop City, the city that never sleeps. Das hatte Erfolg und das boomende Strandleben lässt die Stadt dem oberflächlichen Besucher bis heute als eine einzige Partymeile erscheinen, besonders im feuchtheißen Sommer. Designer entwerfen sogar Plakate und Leuchtkästen, die Tel Aviv als losgelöst vom übrigen Israel zeigen, The State of Tel Aviv. Und Kurator Hannes Sulzenbacher behauptet, das Klischee, das Tel Aviv von sich selbst verbreite, beruhe auf einer gigantischen Verdrängungsleistung einer Entsorgung von Geschichte.
Das ist eine Stadt, die mit dem Nahostkonflikt scheinbar nichts zu tun hat. Es ist eine Stadt, in der Multikulturalität gefeiert wird. Es ist eine Stadt, in der vom Militarismus Israels nichts zu spüren ist, sondern in denen alle entspannt sind und alle, wenn sie nicht gerade im Startup-Unternehmen arbeiten, auf einer Party sich befinden.
Das ist fast alles richtig und doch ist auch das Gegenteil wahr. In Tel Aviv befinden sich Verteidigungsministerium und die Kommandozentrale der Armee. Hier wurden während der zweiten Intifada die brutalsten Selbstmordattentate verübt. Hier gibt es die höchsten Mietpreise und die größte Wohnungsnot. Party feiern nur die jungen Leute und die Touristen. Die Alten hocken verschüchtert in ihren kleinen Wohnungen. Und alle anderen kämpfen um die Arbeitsplätze.
Die meisten Familien haben auch jemanden zu betrauern durch irgendeinen Krieg. Und das spürt man schon,
sagt der Fotograf Peter Löwy. Seine einfühlsam dokumentierten Straßenszenen führen den Ausstellungsbesucher durch das heutige Tel Aviv, durch Kulturtempel und Problemviertel, über Märkte und Strände, vorbei an Schwulenparaden, heruntergekommenen Wohnhäusern und sehr neuen Wolkenkratzern bis zum brutalistischen Busbahnhof, wo die Geschäfte leer stehen und afrikanische Migranten kampieren. Und weiter bis nach Jaffa, wo die arabische Bevölkerung sich die Mietpreise nicht mehr leisten kann und in die Vorstädte zieht. In Jaffa wohnen in den Abbruchhäusern nun mittellose israelische Künstler und in den renovierten Immobilien reiche Manager. Die sehr kritische und gut argumentierende Ausstellung deckt immer wieder kleinere Schummeleien in den Gründungsmythen von Tel Aviv auf. So ist das angebliche Gründungsfoto, das 1908 die 60 jüdischen Gründerfamilien in den Sanddünen vor Jaffa zeigt, wahrscheinlich falsch datiert. Auch haben von den jüdischen Bauhausarchitekten, die in den 1930er Jahren vor den Nazis flüchteten und die weiße Stadt erbauten, die wenigsten am Bauhaus direkt studiert. Aber so what? Sie waren halt von der Bauhaus-Ideologie beeinflusst. Viel wichtiger ist doch, dass Tel Aviv Rettung für viele Flüchtlinge bedeutete und nun fatalerweise seit vielen Jahren keinen sozialen Wohnungsbau mehr betreibt, sondern das Feld den Immobilienhaien überlässt. Tel Aviv ist ein Sündenbabel und Amüsierzentrum immer am Rand des nächsten Kriegs und nebenbei die säkularste, aufgeklärteste und chancenreichste Metropole dieses so widersprüchlichen, in sich selbst zerrissenen israelischen Staates. Es ist fest in den Krallen des Kapitalismus, des Tourismus, der Digitalindustrie. Und doch, Tel Aviv ist eine Heimat für alle Heimatlosen dieser Welt. Die Frage ist nur, wie lange noch?
Gedanken von Christian Gampert über die vielen Gesichter der Stadt Tel Aviv. Er sah die Ausstellung All About Tel Aviv Jaffa im Jüdischen Museum in Hohenems. Dass die Bewohner von Timbuktu im Zweifelsfall nicht lange zögern und mutig Widerstand leisten, das haben sie 2012 bewiesen. Dschihadisten hatten Nordmali eingenommen und bedroht war damals auch das Kulturerbe der Region, etwa die alten Handschriften in der Bibliothek von Timbuktu. Die Bewohner organisierten kurzerhand eine spektakuläre Rettungsaktion und schmuggelten die Manuskripte aus der Stadt. Dieser unbedingte Wille zum Widerstand, der ist auch in der Kunst zu spüren, die in der Region entsteht. Der Widerstand gegen religiösen Fundamentalismus, aber auch gegen soziale und politische Ungerechtigkeiten. Das zeigt in diesen Tagen ein Festival in Berlin. Unter dem Motto Timbuktu is back, Timbuktu ist zurück, hat die Berliner Spielstätte Hau Tanz- und Theaterproduktionen aus der Sahelzone eingeladen. Eberhard Spreng zieht Bilanz.
Ein finsteres Ritual hält die Akteure in der Performance Tapis Rouge gefangen. Einer formt aus Sand und Erde serienweise kleine Kugeln, ein anderer hockt auf einem kleinen Hügel, gräbt im Sand und birgt aus ihm eine Reihe von einfachen Stoffpuppen. Sie könnten ein Bild sein für all die Toten, die in den völlig unzureichend abgesicherten, improvisierten Bergwerken verschüttet werden, in denen in Burkina Faso nach Gold gegraben wird. Nach Besuchen solcher Minen hat die aus der Elfenbeinküste stammende Choreografin Nadia Beugré die bei weitem stärkste Arbeit des kleinen Festivals im Kreuzberger Hau entwickelt.
Ich bin mit meinem Team das Risiko eingegangen, ein 60 Meter tiefes Loch zu graben und dann 2 Tage lang darin zu bleiben. Es ging darum, die Situation zu begreifen, der sich Menschen in der Mine täglich aussetzen. Auch wenn sie hören, dass es Tote gab, machen sie weiter. Ich wollte diese Menschen würdigen. Ihnen wollte ich einen roten Teppich ausrollen.
Der titelgebende, aber nicht auf der Bühne auftretende rote Teppich ist in Nadia Beugrés Vorstellungswelt auf seiner Unterseite voll von Staub. Und dieser Staub ist die Lebenswirklichkeit der mittellosen Arbeiter, Frauen und Kinder. Eingeladen hat diese Arbeit der Kurator Alex Moussa Savadogo, der Produktion von Künstlern aus verschiedenen westafrikanischen Ländern unter dem programmatischen Titel Timbuktu is back versammelt hat.
Timbuktu war eine bedeutende Stadt in Afrika, ein geschichtsträchtiger Dreh- und Angelpunkt. Die Dschihadisten haben aus Timbuktu eine No-Go-Stadt gemacht. Der Festivaltitel Timbuktu is back versteht sich als Akt des kulturellen Widerstandes und der Hoffnung.
Dass diese Hoffnung nicht vergeblich ist, beweist der Kurator, der auch das Kulturprogramm in Christoph Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso verantwortet, mit der Projektion des Dokumentarfilms Gao, Widerstand eines Volkes von Kassim Sanogo. Der behandelt das Jahr 2012, als Dschihadisten Kulturerbestätten in Timbuktu zerstörten. Im Film aber tritt die Bevölkerung einer kleinen Stadt in Nordmali den Milizen fast unbewaffnet, aber zahlreich entgegen. Es gab Drohungen und dann die Ankündigung, das Mausoleum zu zerstören. Aber dann haben die Dschihadisten die Entschlossenheit und den Widerstand der Bevölkerung gespürt, ein Kulturerbe zu schützen, das ihnen viel wert ist. Das erklärt ein alter Mann in Gao, dem Dokumentarfilmer. Die Sahelzone ist Schauplatz zahlreicher Konflikte und gesellschaftlicher Umbrüche, die sich auch in der Produktion Désir d'Horizon vom Wunsch nach Horizonten des Tänzers und Choreografen Salia Sanou zeigen. Wie Nadia Beugré entwickelte der aus Burkina Faso stammende Sanou seine Arbeit aus eigenen Recherchen in Lagern für Geflüchtete in Burundi und Burkina Faso.
Désir d'Horizon beruht auf meinen Beobachtungen in diesen Lagern. Die Körper der Menschen dort zu beobachten, hat mich als Tänzer sehr inspiriert. Mein Stück ist kein Dokument der Lagermisere, sondern eine poetische Reise, die dem Publikum Gedanken über die Conditio Humana in den Lagern erlauben soll.
Erstaunlich wenig von Lethargie oder Verdruss ist in dieser Arbeit spürbar. Schön ist das Festival immer dann, wenn europäische Erwartungshaltungen auf rätselhafte Bilder stoßen, auf zunächst Unergründliches, eben auf Poetisches. Das gelingt Alioune Diagne in seinem Solo leider nicht, das sich der afrikanischen Boxlegende Battling Siki widmet. Der Rassismus, der dem ersten afrikanischen Boxweltmeister in den 1920er Jahren entgegenschlug, ist zwar wie manches andere biografische Motiv Teil der Tanzperformance. Aber der weiße, vom Rassismuserbe belastete Blick auf den schwarzen Körper wird hier nicht zum Thema tiefergehender Erkundungen. Auch Serge-Aimé Coulibaly's Kirina, mit dem das Festival zum Abschluss kommen wird, schafft es trotz der Mitwirkung von bekannten Künstlern wie der Sängerin Rokia Traoré und dem Autor des viel diskutierten Afrotopia, Felwine Sarr, kaum Folklore und Klischee hinter sich zu lassen. Und außerdem gab es im Programm wieder mal ein von deutschen Behörden verhindertes Konzert. Visa wurden den Musikern aus Mali nicht erteilt. Deutschland, dessen Museen geraubte Kunstwerke von toten afrikanischen Künstlern nicht zurückgeben wollen, muss wenigstens lebende afrikanische Künstler hereinlassen, damit diese in einem öffentlichen Kulturhaus auftreten können.
Fordert Eberhard Spreng. Und in den Kulturmeldungen erinnert Maja Elmenreich jetzt zuerst an den Zeithistoriker Axel Schild.
Am vergangenen Freitag ist er gestorben, und zwar im Alter von nur 67 Jahren. Von 2002 bis zu seinem Ruhestand vor 2 Jahren war Axel Schild Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg gewesen und Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg. Sein Kollege, der Historiker und Politikwissenschaftler Martin Sabro, erinnert heute im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeit an Axel Schild. Er nennt ihn einen der bedeutendsten deutschen Zeithistoriker und erinnert an Schilds wichtige Impulse zur Historisierung der Bundesrepublik. Auch die Filmbranche trauert, und zwar um den US-amerikanischen Schauspieler Seymour Cassell, der in über 200 Film- und Fernsehproduktionen aufgetreten ist. Insbesondere unter den Regisseuren John Cassavetes und Wes Anderson hat er gespielt, in den Royal Tenenbaums etwa oder in Die Tiefseetaucher. Vorgestern ist Seymour Cassell mit 84 Jahren in Los Angeles gestorben. Kein Emil Nolde, kein Karl Schmidt-Rottluff. Nach Zweifeln an der Künstlerwahl für ihr Arbeitszimmer verzichtet die Bundeskanzlerin jetzt ganz auf eine Leihgabe von Bildern der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 2 Gemälde von Emil Nolde hatten bisher im Arbeitszimmer von Angela Merkel gehangen. Die Bilder des überzeugten Nationalsozialisten Nolde hatte sie für eine Ausstellung zurückgegeben. Daraufhin sollten Gemälde des Expressionisten Schmidt-Rottluff an die Wände des Kanzlerinnenzimmers. Doch auch von ihm sind antisemitische Äußerungen bekannt. Ein Regierungssprecher sagte heute, die Bundeskanzlerin sei zu dem Ergebnis gekommen, einstweilen die weiße Wand ohne ein neues Bild anstelle der Nolde-Bilder schön zu finden und es dabei zu belassen. Im Museum 5 Kontinente in München hat heute der bayerische Kunstminister Bernd Siebler die sterblichen Überreste eines indigenen Mannes aus Australien an seine Nachfahren zurückgegeben. Die Provenienz des Leichnams konnte nahezu lückenlos geklärt werden. Und zwar hatten ihn Forscher im Jahr 1876 bei einer Bestattungszeremonie im Gebiet des heutigen Queensland gestohlen. Möglicherweise wollten sie mit dem Verkauf die Expedition finanzieren. In den kommenden Tagen folgen noch 2 weitere Rückgabezeremonien in Stuttgart und in Berlin. Insgesamt will die Nachfahrengruppe die sterblichen Überreste von 52 Vorfahren in Empfang nehmen und sie nach der Rückkehr nach Australien mit traditionellen Riten bestatten. Nach rund 1,5 Jahren ist der russische Regisseur Kirill Serebrennikov gestern aus seinem Hausarrest in Moskau entlassen worden, darf aber die Stadt dennoch vorerst nicht verlassen. Der Intendant der Komischen Oper in Berlin, Barry Kosky, hofft trotzdem, dass Serebrennikov nach Berlin kommen darf. Denn in der nächsten Spielzeit soll er an der Komischen Oper Stravinskys The Rake's Progress inszenieren. Das gab Kosky heute bekannt.
Und das war's von uns an diesem Dienstag. Gleich um 6:10 begrüßt Sie meine Kollegin Silvia Engels zu den Informationen am Abend. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.